dann fangen wir mal direkt an, ne? Hast du gerade schon gepfiffen, damit wir kurz ein bisschen Ruhe haben. Ich bin in Israel. Wie ihr alle wisst, ich sitze hier auf dem Balkon im 15. Stock. Ich darf auf gar keinen Fall zu nah ans Geländer gehen, weil dann kriege ich instant Panikattacken, weil ich so Höhenangst habe. Aber für dich ist es ja völlig normal. Du wohnst ja hier schon ein paar Jahre, ne? Lieber Aro.
Ja, absolut. Willkommen hier, Alter. Willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Du musst ein bisschen weiter weg. Sonst übersteuert es manchmal so ein bisschen. Ja. Das ist die perfekte,
super,
perfekte Pose.
Man lernt mir aus.
Um ein Mikro zu halten, Aro. Ich bin in Israel seit Dienstag. Heute ist Freitag. Es ist jetzt schon Schabbat, ne? Aber es ist auch Shavuot. Genau. Heißt das Shavuot?
Shavuot, genau.
Shavuot, das ist
jüdische Pfingsten, oder sowas, genau.
Genau, Montag ist in Deutschland dann Pfingsten und in Israel ist es heute. Aber es ist auch ab jetzt eigentlich auch Schabbat schon, ne? Oder wann
genau.
geht es los?
Ja, es geht jetzt gerade los. Also genau. Du siehst, es wird langsam ruhiger.
Ja.
Ja.
Ich muss auf jeden Fall, ich finde es großartig hier. Ich habe das auch schon einen kleinen Monolog gehalten, heute veröffentlicht auf Patreon, wo ich so ein bisschen 20 Minuten lang so meine ersten Eindrücke schilder von Israel. Es ist noch sehr, also es ist großartig, so, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und es ist aber trotzdem, ich muss viele Eindrücke auch erstmal so ein bisschen verarbeiten. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das noch so zwischengeschoben hast, dass ich dein Gast sein darf heute.
Ja.
Und du mir auch nochmal einiges erzählt hast über die verschiedenen Städte und das Land an sich. Die Architektur ist ja auch viele Hochhäuser, viel Bauhausarchitektur. In Deutschland haben wir vorhin ja schon festgestellt, in Deutschland Hochhäuser hat immer so ein Assi-Touch sozusagen. Ja. Im Osten Plattenbau, im Westen halt, naja, kennt man ja Köln-Korweiler oder Berlin-Märkisches Viertel. Aber hier ist es halt irgendwie, ist einfach normal, in Hochhäusern zu wohnen, ne?
Ja, genau. Absolut. Ja, nicht nur normal, sondern ein Großteil der Städte im Zentrum, weil halt weniger Platz ist mittlerweile, bauen halt in die Höhe. Und in diese höheren Häuser ziehen dann auch oft jüngere Paare.
Ja.
Mit kleinen Kindern ein, die dann auch oft in ganz guten Jobs unterwegs sind und so.
Ja.
Also alles andere als Asi.
Nee, genau, das ist mein Eindruck. Aber es ist mir mal, das hast du auch gesagt, es ist, die Mieten sind relativ teuer. Und die Grundstückspreise und Mieten sind relativ
alles
teuer.
Alles ist teuer, alles ist teuer.
Das dachte ich so, legitime Israel-Kritik. Wenn es dann eine legitime Israel-Kritik gäbe, das ist schon recht teuer, ja, das stimmt. Also, aber Gott, naja, mein Gott, ey.
Also billiger Urlaub in Israel ist nicht drin.
Nee, das ist nicht drin, nee, ja. Genau. Wobei, auch da kommt es auch rein. Ich war gestern in einer Kneipe, in einer Bar, wie hieß denn das? Irgendwas mit Biggie Z oder Biggies, keine Ahnung. War ganz nett und das Bier war jetzt auch nicht so viel teurer als in Deutschland. Vielleicht ein Euro mehr oder so, aber dafür war es auch sehr lecker, das israelische Lager, was ich dort trank. Aro, wie geht's dir?
Du, alles tutti, freue mich, dass du hier bist. Also wir haben uns das letzte Mal, wann, vor 4 Monaten gesehen?
Ja, nur um 3,5, 4 Monate. Anfang Februar warst du in Deutschland.
Hast du ja damals schon angekündigt, dass du nach Israel kommst im Sommer?
Genau.
Habe ich gesagt, ja, da sehen wir uns definitiv.
Ja.
Und so ist es dann auch.
Genau, und ich freue mich auch sehr, weil du hast einen stressigen Tag. Du bist ja eh Workaholic und dann hast du Family und viele Freunde und die müssen alle besucht werden. Und von daher freue ich mich sehr, dass das noch geklappt hat. Und du hast mich ja vorhin abgeholt in Tel Aviv und dann hast du mir noch so ein bisschen so ein Input gegeben auf dem Weg, so ein bisschen die anderen Städte und fand's so geil, weil du gesagt hast, ja, da hinten ist so das arabische Dorf und das ist so das jüdische Dorf und dann Dorf mit Hochhäusern. Yeah. Selbst die Häuser, die jetzt keine Hochhäuser sind, trotzdem, also sowas in deutsche Dörfer, das gibt's halt nicht. Deutsche Dörfer sind so Bauernhäuser, yeah. Einfamilienhäuser, rot geklinkert oder so, was weiß ich, so Häuser aus den 20ern oder 10er Jahren. Das ist hier halt komplett anders, aber liegt ja auch daran, dass Israel noch ein relativ junges Land ist. Wie lange bist du jetzt hier, Aro? Wann bist du hergekommen?
Mittlerweile seit 22 Jahren, fast die Hälfte meines Lebens.
Ja, und das ist noch so ein Ding, nee, das machen wir nachher nochmal. Ich muss mich erstmal so ein bisschen sammeln. Wir machen mal ein bisschen erstmal quatschen über dich, weil du hast ein neues Buch rausgebracht.
Ja.
Hast du das schon angekündigt in der letzten Folge?
Habe ich das?
Ich glaube, du hast das angekündigt, dass du jetzt langsam am Abgeben bist. Das war Anfang Februar. Da haben wir die letzte Folge zusammen gemacht. Genau.
Da war ich mittendrin, genau.
Genau. Mhm. Und ist jetzt raus.
Ja, vor ein paar Wochen erst.
Ja.
Ganz frisch, aus dem Backofen. Richtig gut. Ja, nee, bin ich auch mega stolz drauf, weil die Thematik mal eine ganz andere ist. Also ich habe ja bis jetzt in der Regel viel über so, ich sag jetzt mal so jüdisch, muslimisch, Israel, Deutschland, Nahe Osten, Antisemitismus, also so ein bisschen geht's immer so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wenn du so willst, ja. Und das ist vielleicht das erste Projekt, wo ich vollkommen in eine andere Richtung gehe und das ist halt die Ukraine. Ne?
Genau. Willst du das so ein bisschen, du kannst gerne kannst mir mehr Promo machen, Audi.
Gerne Werbung machen. Ja,
gerne. Natürlich.
Gut, also jetzt Werbeblock. Also
ja, bitte.
Das Buch heißt Tagebuch aus Cherson.
Ja.
Die Stadt, musst du dir vorstellen, bis vor einem Jahr kannte niemand diese Stadt. Ne? Mhm. Echt spannend. Und mittlerweile, wenn du Cherson sagst, wissen alle, ah, das ist dort die Stadt da im Süden der Ukraine, mhm, die von den Russen übernommen wurde. Und dann kam das ukrainische Militär zurück. Und ja, also ich habe Glück und Unglück, wenn du so willst, dass ich irgendwie mit allen Konfliktherren auf der Welt oder mit vielen irgendwie persönlich verwandt bin. Mhm. Und so meine Frau aus dieser Stadt stammt, aus Cherson. Aber meine Frau halt viele Jahre auch in Deutschland gelebt hat, mittlerweile in Israel natürlich mit mir. Mhm. Und ich hätte eigentlich nicht so den Bezug zur Stadt gehabt, wenn ihr Vater, also mein Schwiegervater, dort nicht gelebt hätte, bis vor wenigen Monaten. Und uns halt übers Telefon alles geschildert hat, was dort so passiert. Mhm. Also erst anfangs, wie die ukrainische Armee noch irgendwie oder so ein bisschen ukrainische Freiwillige versuchen, sich zu wehren, sage ich jetzt mal. Dann übernehmen die Russen, besetzen den Laden. Und dann geschehen da alle möglichen Dinge, von denen ich erzähle. Und dann irgendwann im November kommt die ukrainische Armee zurück. Und mittlerweile ist halt so eine Art Status quo, wo man sich beschießt und so, ne? Aber es sind viele Menschen geflohen von dort. Mein Schwiegervater mittlerweile lebt auch in Israel, ist zu uns geflohen, lebt hier bei mir zu Hause in einem halben Zimmer, was ich halt übrig hatte irgendwie noch. Und das Buch habe ich verpackt in einer Art Tagebuch, wie gesagt, Titel Tagebuch aus Cherson, weil es sind 40 Briefe vom Schwiegervater, also meinem Schwiegervater, an meine Frau, beziehungsweise an seine Tochter, in denen er halt über den Zeitraum von ungefähr 8-9 Monaten halt die Realität dort erzählt.
Ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß, du hast mir schon gedroht.
Kauf es dir sonst.
Aber ich habe jetzt gesagt, ich kaufe keine neuen Bücher mehr, bis ich nicht alle, die ich noch rumliegen habe, gelesen habe. Ich bin ja so eine Leseratte. Ich lese ja so gerne. Und ich habe, glaube ich, noch 80 ungelesene Bücher. Aber weißt du was, ich mache eine Ausnahme. Es gibt noch zwei Bücher, die sind gerade jetzt frisch rausgekommen. Die will ich noch kaufen. Einmal eins von Thomas Maul und dann deins. Ich hol's mir jetzt.
Shalom Habibi, konntest du lesen?
Das habe ich gelesen, ja. Das habe ich letztes Jahr im Herbst habe ich mir geholt.
Super, genau. Hast du super gut gemacht. Buch. Ja.
Genau. Ich will auch nachher nochmal auf diese Thematik eingehen, in der es in diesem Buch geht. Ich habe mich gerade so verheddert, weil ich gesehen habe, dass ich meine Notizen im Hotel vergessen habe. Ich versuche es jetzt im Kopf mir irgendwie zusammenzureimen, was ich mir alles aufgeschrieben habe, die 1000 Punkte. Deswegen dachte ich, jetzt machen wir schnell den Übergang zu deinem neuen Buch. Also, das neue Buch, Tagebuch aus Cherson.
Spricht genau.
So aus?
Okay. Ja.
Gerade frisch rausgekommen. Ja. Und es ist wieder in diesem, nee, das ist, nee, Hendrich und Hendrich ist ja nicht dein Stadtverlag.
Nee, das ist in der Münchner Verlagsgesellschaft, also in der, beim Finanzbuchverlag.
Ja, du hast es ja bei dir rumstehen. Ich werde mal, wenn ich darf, vielleicht mal kurz reinblättern.
Kannst du.
Und dann werde ich mich überzeugen, ob ich mir dann kaufe oder nicht.
Kannst
Nein,
du.
Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Mir fehlen nur noch zwei Bücher von dir, das ganz neue und der Neudeutsche Antisemit. Der fehlt mir noch, ansonsten habe ich alles von dir
ja,
gelesen.
Ja, der Neudeutsche Antisemit ist ein bitteres Buch, also wirklich dunkel, also düster. Und da habe ich echt jedem gegen das Bein gepinkelt und habe mir sehr viele Feinde gemacht.
Ja, du hast es auch mal ganz gut gesagt, eine gewisse persönliche, ach, nehmen wir ihn einfach beim Namen, Meron Mendel ist jetzt ja keine unbekannte Person, der wird auf Cocktailpartys eingeladen, weil er gerne Everybody's Darling ist, du halt nicht.
Ja.
Du musst halt draußen bleiben, du darfst dann Bier trinken mit den Assis.
Ich krieg keine Einladung.
Nein, aber
ich chill weiter in der Hood. Alles
aber ist doch auch okay, oder?
Ja, klar,
es ist doch
besser, ich bleib real.
Genau.
Und kann so in den Spiegel gucken, bin glücklich, passt.
Ist auch ein bisschen der rote Faden, der sich so durch dein Leben durchzieht, immer real geblieben, oder? Mit deiner Vergangenheit?
Ja, es ist schon was dran, ja. Also bestimmte Dinge von der Vergangenheit aus der Jugend in Berlin sind geblieben, natürlich. Mhm. Ja, absolut.
Ich will aber nochmal, wenn du sagst, der Inhalt des Neudeutschen Antisemiten, ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß ja, worum es geht, wenn das so bitter und düster ist. Wir wollen das jetzt gar nicht so, ich habe jetzt gar keine Lust über so diese deutschen Antisemiten-Schweine zu reden, von links bis rechts, von akademisch bis islamistisch, gar
langweilig.
Keinen Bock drauf. Ich bin jetzt hier gerade einfach auch im Urlaub in Israel und ich bin froh, dass ich mich mit diesem ganzen Scheiß in Deutschland gerade nicht beschäftigen muss.
Ja, lass uns doch über Israel.
Genau, ich mache gerade News-Diät.
Viel entspannter.
Was mir aber direkt aufgefallen ist, weil das habe ich vorhin schon auf der Hinfahrt zu dir gesagt, es gibt hier keine Lastenfahrräder und es gibt hier keine Leute, die sich auf der Straße festkleben und sagen, das Klima. Ich denke mir nämlich, Israel ist ja auch so eine krass technologisch unglaublich fortschrittliche Nation, auch Startup-Nation und so weiter. Also das Ding ist halt, hier wird sich bestimmt auch mit dem Thema Klima auseinandergesetzt, nur dann gehen die Leute halt in die Forschung und machen halt was und kleben sich halt nicht fest und schreien dort rum und heulen dann rum, wenn der Staat mal ein bisschen anklopft und sagt, jetzt lass das mal. So.
Ja.
Generell, was ich so an Israel faszinierend finde, ist, also erstmal diese zwei Welten, also Tel Aviv, wo mein Hotel ist, direkt am Strand, komplett anders als Jerusalem, wo ich gestern den ganzen Tag war. Das fand ich halt ultra krass. Tel Aviv hat wirklich so eine Mischung aus Miami Beach so und dann so Jaffa,
ja,
die Altstadt. Das hat mich dann so ein bisschen an so Marseille erinnert oder französische Mittelmeerküste und so, ja, von der Architektur, nur natürlich mit Moscheen, Synagogen und, ja, Kirchen. Du hast auch in Tel Aviv gelebt, oder?
Nee, ich habe nie in Tel Aviv, ich habe in Jerusalem gelebt, viele Jahre.
Ach krass, aber ja, wo da? Altstadt wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, verschiedene Bezirke, also Kivat Zaufati, French Hill, dann habe ich in Arnona gelebt, in Zomet Nayot, das ist der Nayot Junction, also mehrere Gegenden in Jerusalem, bis vor wenigen Jahren. Jetzt sind wir ins Zentrum gezogen, aber in Tel Aviv selbst habe ich noch nie gelebt, ist mittlerweile auch unbezahlbar. Also echt, hast du ja mitbekommen, ne?
Habe ich mir schon ein bisschen gedacht, als ich reingefahren bin in die Stadt am Dienstag vom Flughafen, fährt man so ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann ist mir das aufgefallen, so, wenn man reinfährt in die Stadt, da gibt es sehr viele Häuser, die sehen echt bisschen baufällig aus.
Ja.
Also das wird vielleicht so ein Randbezirk sein, wie man das halt auch so aus deutschen Großstädten kennt oder auch so im Pariser Banlieue oder so weiter. Also so schlimm sah es jetzt da nicht aus, ne?
Ja. Na, der Süden von Tel Aviv ist noch ein bisschen, ist jetzt ein bisschen billiger oder ein bisschen runtergekommener als der Nordteil. Oder
wenn ich vom Ben-Gurion Airport reinfahre, ist das dann vielleicht durch den
Süden? Ja, du fährst über den Süden rein.
Ja, dann bin ich über den Süden reingefahren.
Genau.
Ja. Okay, aber trotzdem mir ist aufgefallen, diese Kontraste auch, das hast du auch wirklich Downtown Tel Aviv sozusagen, direkt am diese Hotelgegend, Bargegend am Strand und so, auch da sind zwischendrin immer diese Häuser, neben diesen glitzernden Hochhäusern, sind auch zwischendurch immer diese Häuser, die total baufällig und einsturzgefährdet aussehen. Und aber da, also ich glaube, das in Deutschland, dachte ich mir so, in Deutschland wird es kein Bausenator würde das abnehmen oder so. Hier keine Behörde würde sagen, okay, das lassen wir so. Ich glaube, das sind Israel vielleicht ein bisschen flexibler, oder?
Nee, das sind einfach irgendwelche Leute, die dort wohnen, die dort seit 50 Jahren wohnen oder was, und jetzt irgendwelche Leute denen Geld anbieten, damit die ihre Wohnung verkaufen, damit die dort irgendwelche riesige Towers hinbauen können. Und viele von denen, die dort wohnen, wollen halt nicht verkaufen. Deswegen bleiben die lieber da, entweder die wollen mehr Kohle bekommen oder die wollen einfach in ihrer Wohnung bleiben am Strand oder im Zentrum von Tel Aviv und wollen nicht wegziehen.
Ist das denn so, wie in Deutschland ist ja so, alle lieben ja Altbau, ist ja auch schön. Ich lebe ja auch in einer Altbauwohnung, in einem Altbauviertel, Gründerzeit und so, das ist natürlich alles wunderschön, aber das lieben die Deutschen, ja. Und da wurden ja auch so ganz viele Häuser, nach dem Fall der Mauer wurden ja auch, also gerade Leipzig ist ja auch eine super hippe Stadt, so, wo ich ja wohne, und da wurde ja ganz viel saniert. Und in Israel habe ich das Gefühl, oder so, das schließe ich jetzt einfach so draus, so alte Häuser, so alt ist es ja jetzt nicht, Gründerzeit gibt es ja so nicht in der Form hier in Israel, aber das wird dann eher abgerissen und was Neues gebaut, anstatt dass man das so saniert.
Sowohl als auch.
Ach so,
also es gibt sowohl als auch. Sanierungen gibt es hier sehr viel mittlerweile, besonders in, also jetzt Zentrum Tel Aviv weniger, aber so in anderen Städten halt drumherum. Ne?
Dann gehen wir nochmal zurück, du hast in Jerusalem gelebt. Ich fand ja gestern die Altstadt, ich fand das halt unglaublich faszinierend. Aber ich dachte mir, wer will, also wie kann man, also du kannst ja da nie in Ruhe leben. Das ist ja so krass touristisch überlaufen.
Ja.
Was meinst du, wie funktioniert das? Also wohnen in der Altstadt, wohnen ja sehr viele Muslime, also mehr als Juden. Wusste ich tatsächlich nicht. Aber so was muss das für ein Spirit sein, um da so, dir das halt zu geben? Ich fand es auch so krass, dass man halt so zwischen den betenden sehr orthodoxen Juden einfach so durchgeht und dann machen halt alle Touris halt ihre Fotos da, während die gerade halt ihre spirituelle Connection halt da gerade haben. Das wird mich auch total wahnsinnig machen, aber blendet man das aus oder was meinst du?
Also erstmal die Altstadt von Jerusalem ist das sind ja vier Quarters, ne? Also vier Bezirke, wenn du so willst.
Ja.
Der muslimische Teil ist der größte Teil. Dann hast du einen jüdischen Teil, einen christlichen Teil und einen armenischen.
Genau.
Der armenische ist halt auch christlich, aber orthodox.
Ja.
Und das sind die vier Bezirke innerhalb der Jerusalemer Altstadt. Und die meisten Leute, die dort leben, sind halt in der Regel entweder traditionell oder halt wirklich auch religiös eingestellt. Ne? Die haben einen religiösen Lebensweg und so, ist auch alles gut. Und die sind dann auch oft sehr nah dran an allen möglichen religiösen Institutionen, weißt du, bei den Juden ist es die die Kottel halt, ne, mhm. die Mauer, wo man halt weiß, das Heiligste.
Genau, die Klagemauer, ne?
Die Klagemauer, ja. bei den Christen haben ihre Kirchen, die Muslime haben ihre Moscheen dort, die Al-Aqsa-Moschee ist ja. dort und so weiter und so fort. Also es ist, aber du hast ja halt, das Großteil Jerusalems ist halt nicht die Altstadt, sondern das neue Jerusalem, was drumherum gebaut wurde, mhm. jetzt insbesondere in den letzten 100 Jahren.
Mhm.
Und da hast du halt auch verschiedenste Bezirke. Also du hast mehrere arabische Bezirke, hast natürlich sehr viele jüdische Bezirke, dann hast du Bezirke, wo halt auch Ultraorthodoxe nur wohnen.
Mhm. Ultraorthodoxe das ist mehr Juden, ist das.
Mehr Scharim zum Beispiel.
Ja.
Und andere, und du hast tatsächlich auch noch Gegenden, die eher säkular sind, gibt's in Jerusalem auch noch,
mhm.
Kleine Bastionen oder was, aber so Schabbat zum Beispiel, Samstag, mhm. ist dort richtiger Lockdown, also mhm. ein Großteil der Stadt macht dicht,
mhm.
es gibt halt nur wirklich 2-3 Ecken, wo du halt noch so Restaurants und Cafés hast, wo du am Samstag
mhm.
als Nicht-Religiöser dann halt auch irgendwie ausgehen kannst.
Oder im arabischen Teil wahrscheinlich, ne?
Oder im arabischen Teil, wo alles größtenteils offen ist, ja, ja, klar.
Das fand ich auch witzig, gestern im arabischen Teil von Jerusalem, das es wird da ja alles verkauft, bei den ja. arabischen Händlern irgendwie vom Palestine-Poster bis hin zum IDF-Pulli oder am besten hat mir die Kippa gefallen mit Make America Great Again und dann eben Bild von Donald Trump. Sehr beliebtes einfach in Israel.
Ja.
Gilt ja auch so als israelfreundlichster Präsident aller Zeiten, also amerikanischer Präsident. Das fand ich ganz witzig. Dieses Geschäfte machen, arabisches Business, egal,
ja, klar.
Dann kaufe ich halt auch IDF-Pullis. Lass mich auch direkt zur nächsten Frage bringen, weil ich habe es heute schon im Patreon-Monolog gesagt, mein subjektiver Eindruck von den paar Tagen, die ich jetzt hier bin, ist ja dieses Zusammenleben zwischen arabischen Muslimen und jüdischen Israelis scheint relativ gut zu funktionieren. Also nicht komplett, nicht immer. Man kriegt das ja auch mal mit. Das gab ja auch Anschläge von Arabern, die hier in Israel leben. Kommen ja, ja teilweise nicht mehr über die Grenzen rüber. Aber insgesamt würde ich mal sagen, mindestens die Hälfte funktioniert doch ganz gut, oder?
Du, also das kennt man ja in Deutschland alles nicht, ne? Man denkt ja in Deutschland, hier ist alles irgendwie Feuer und Flamme. Man geht sich hier komplett jeden Tag an die Gurgel, aber ja. das ist natürlich kompletter Bullshit ist.
Ich habe die Apartheid auch noch nicht gesehen. Also irgendwie die Apartheid fehlt mir auch noch so ein bisschen.
Alles,
wo soll sie denn sein?
Die Leute haben doch keine Ahnung, ne? Das ist gefährliches Halbwissen, weil alle möglichen Hetzer und Propagandisten halt ihren Scheiß irgendwie und aber wenn du jetzt mal die Realität on the ground dir anguckst, erstmal, was viele nicht wissen, 20% der Israelis sind Muslime.
Genau.
Ja, also ja. zwischen 20 und 25%, also jeder vierte bis fünfte ist Araber,
mhm.
Größtenteils muslimisch. Dann gibt's noch auch Christen, Beduinen,
ja.
Drusen gibt's natürlich auch, ne? Und das sind alles, die reden halt auch Arabisch, auch die Drusen reden Arabisch. Und mhm. sind so zwischen 20 und 25% dieses Landes sind arabischsprachig, ja. Mhm. Das ist das Erste, was man in Deutschland eigentlich in der Regel spricht. Das sind mehr Araber als in Deutschland.
Ja.
Ja, und man ja. denkt, Deutschland ist überlaufen von der Migration, beziehungsweise von den Muslimen. Aber hier sind es mehr. Dann hast du halt hier sehr viele Araber, die es geschafft haben, hier tatsächlich in alle möglichen hohen Ränge. Du hast hier 3 politische Parteien von Arabern. Du hast hier bekannte Richter, bekannte Journalisten.
Mhm.
Du hast über 50% des Krankenhaus- oder Medizinpersonals sind Araber. Über 70% der Menschen, die in Apotheken arbeiten, sind Araber. Sehr viele Lehrer und Lehrerinnen sind mhm. arabisch. Bekannte Journalisten, die du jeden Tag im Fernsehen siehst, auf allen Kanälen und so weiter und so fort. Und also ich würde einfach mal behaupten, dass die Araber in Israel es am weitesten geschafft haben, so als Araber überhaupt in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Mehrheitsgesellschaft, wenn du das mal vergleichst auf der Welt.
Mhm.
Und wenn du mal kurz vergleichst, im Direktvergleich arabische Welt, wie die Araber dort wohnen und die Araber in Israel, würde ich jetzt einfach mal prompt behaupten, die Araber in Israel haben ein freieres und sicheres Leben
ja.
als in einem Großteil, wenn nicht in allen arabischen Staaten der Welt.
Ja, außer vielleicht noch so ein bisschen so hier Vereinigte Arabische Emirate, wo aber eh nur eigentlich ja relativ wenig Araber leben.
Genau, das sind 10%, die genau. dort arabisch sind gerade. Ja. 90% sind keine Araber.
Genau, genau. Also das ist mir gestern, das war schon direkt, wann war ich in Jaffa? Am Mittwoch, genau. Mhm. Und da laufe ich halt am Strand lang und höre den Muezzinruf. Das ist, gut, das gibt's jetzt in Köln bei der Großmoschee, die hat Erdogan da bauen lassen. da gibt's das jetzt auch, wo sich ja auch alle drüber aufregen. Aber das ist hier so, dass das hier so Standard ist. Und das finde ich immer so geil, weil wenn du dir dann so irgendwie diese Heinis von der AfD anguckst mit ihrer Projektion. Auch das habe ich schon im Monolog gesagt, tut mir leid, es gibt sehr viel Wiederholung. Aber okay, auch da gibt es bestimmt Leute, die auch wirklich ernsthaft irgendwie hinter der Souveränität Israels stehen. Aber ich glaube, bei vielen ist es doch eine Projektion. So dieses Israel als Bollwerk gegen den Islam. Und dann sind sie hier, an jeder Ecke ist eine Moschee, der Muezzin ruft. Du hast hier Kopftuch tragende Polizistinnen. Du hast deine, das hast du auch mal erzählt, oder du hast sogar, glaube ich, ein Foto in einem Buch von, ne?
Von der meiner Kindergärtnerin zum Beispiel,
deiner Tochter.
Oder meine Kollegin in der Armee damals war muslimische Araberin.
Genau.
Das funktioniert schon größtenteils. Schau, es gibt hier auch Konflikt. Es gibt hier auch manchmal Neid und manchmal kommt tatsächlich hier und da mal einmal im Jahr ein Terrorist, der aus Israel raus irgendwie was anstellt und so. Das alles gibt's hier natürlich auch.
Ja.
Aber generell muss man das Positive betonen. Doch leider hat man irgendwie manchmal nicht so den Blick aufs Positive, sondern ist irgendwie beschäftigt mit dem halbleeren Glas. Und das nervt mich halt, ne?
Ja.
Weil das halt nicht die Realität widerspiegelt.
Nein, aber da wären wir schon wieder beim deutschen Blick auf Israel. Und der Deutsche, sage ich jetzt mal ganz verallgemeinert, sieht immer eher das halbleere Glas. Also ich muss tatsächlich, obwohl ich ja nun bekannt bin, dass ich Israel sehr positiv zugeneigt bin. Aber ich hatte tatsächlich auch nochmal überlegt, ob ich es mache mit der Reise, nachdem es doch jetzt nach Ramadan da noch wieder zur Sache ging. Also auch, es gab ja auch wieder ein, zwei Anschläge mit mehreren Toten und dann auch ein italienischer Tourist in meinem Alter, der da genau an der Strandpromenade, wo ich ja bin, da überfahren wurde und dann wurde der Attentäter neutralisiert. Aber auch da, ich habe dich ja vorher auch gefragt und ich habe Jonny gefragt, also Ben Salomo, und also in 99% der Fällen passiert ja nichts so. Und selbst wenn es einen Schlagabtausch gäbe, es war ja gerade wieder, es ging ja gerade wieder ein bisschen
zwei
zur Sache,
Wochen her erst.
Genau, was war da los? Willst du das nochmal kurz ein bisschen?
Ja, also schau, erstmal generell ist es halt hier sehr, sehr sicher. Das merkst du jetzt die Tage, die du auch hier bist.
Also ich habe das sofort, als ich hier ausgestiegen bin und im Hotel war, habe ich das sofort vergessen.
Ja, so weil du fühlst dich hier mega sicher und das sind die meisten Leute, die hierher kommen und so, sind überrascht, die zum ersten Mal kommen, sagen, oh, ich habe hier erwartet, es geht hier drunter und drüber, aber Quatsch. Man fühlt sich hier sehr sicher und im Gegenteil, manchmal denkt man, anfangs die ersten zwei Tage, wenn man viele Soldaten sieht oder was, die teilweise in Cafés sitzen mit einem Gewehr oder was auf dem Schoß, anfangs fühlt man sich so ein bisschen irritiert. Aber schon nach zwei Tagen, höre ich von sehr vielen Touristen, fühlt man sich eigentlich sehr sicher, weil man hat im Gefühl, überall drumherum gibt es Leute, die einen so im Notfall halt irgendwie helfen können. Ne?
Ja.
Aber was jetzt passiert ist, vor zwei Wochen gab es halt wieder einen Schlagabtausch zwischen der israelischen Armee beziehungsweise Israel und der zweitstärksten Terrororganisation, wenn du so willst, im Gazastreifen, die nennt sich Islamischer Dschihad. Der Name sagt alles. Die erststärkste oder der Chef im Laden im Gazastreifen ist seit 2007 die Hamas. Aber der Islamische Dschihad ist eine Organisation, die zu 100% auch von den Mullahs im Iran gesponsert wird und gepusht wird. Und die haben in den letzten 10 Jahren ungefähr immer sich stärker aufgestellt. Und sind mittlerweile, wenn du so willst, ja, so eine Art Junior-Partner von der Hamas. Also es sind irgendwie, jeder erste Terrorist nennt sich Hamas, jeder zweite nennt sich Islamischer Dschihad. Und dann gibt es noch jeden dritten, das sind teilweise dann noch abgefahrene Leute, die Islamischer Staat oder was auch immer brüllen.
Ach so, die gibt es auch.
Gibt's auch.
Macht mittlerweile auch breit.
Naja, nicht wirklich. Dafür sind die anderen zu stark.
Ja.
Aber es ist halt eigentlich wirklich irgendwie eine Da gibt es mehrere Terrororganisationen, die miteinander konkurrieren, ja, die mal miteinander gut leben und mal schlecht miteinander leben. Aber im Großen sich koordinieren und kooperieren. Und was passiert ist, ist, dass seit einigen Monaten schon der Islamische Dschihad ziemlich frech ist und immer mehr Terrorattacken ausgeführt hat gegen Israel.
Gibt es auch noch nicht so lange, ne? Das ist ein relativ neuer Player, oder?
Nee, auch schon seit 10, 20 Jahren. Ja, die Hamas gibt es seit 87, wenn ich mich nicht täusche. Aber genau, wo die erste Intifada das war, wo die Hamas halt wirklich das erste Mal sich gezeigt hat. Und der Islamische Dschihad hat sich in den letzten 10, 15 Jahren halt wirklich aufgebaut. Und es sind auch eigentlich Copy-Paste wieder irgendwelche maskierten, durchgeknallten, radikal-islamistischen Typen, mit denen eigentlich es gar nichts zu besprechen gibt, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, ihre Frauen zu unterdrücken, ihre Kinder zu Terroristen heranzuziehen und statt einem normalen Job nachzugehen, lieber irgendwie Raketen irgendwie basteln oder irgendwelche irgendwelche Tunnel buddeln, ja, das ist das Einzige, was die können. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich gruselig, ja. Also die buddeln sich eigentlich ihr eigenes Grab. Was ist passiert? Vor Anfang Mai haben sie mal an einem Tag irgendwie 100 Raketen auf Israel abgefeuert. Und auf diese 100 Raketen, die abgefeuert wurden, gab es dann jetzt vor 2 Wochen die Reaktion Israels, wo dann gezielt 3 Chefs von dieser Organisation gezielt getötet wurden. Also richtig präzise erwischt wurden und das dann natürlich von diesen Islamisten nicht einfach mal so hingenommen wurde, sondern dann natürlich direkt Raketenalarm war und sie angefangen haben, auf Israel loszuballern. Dann hat Israel natürlich auch zurückgeschossen und so weiter und so fort. Das ging dann 5-6 Tage so und die Ägypter haben dann halt so eine Art Hutna, also einen Waffenstillstand zumindest für die nächste Zeit verhandelt. Ich würde einfach mal jetzt behaupten, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder irgendwie irgendeinen Anlass gibt, wo es wieder zum Schlagabtausch kommt.
Das wird mit Sicherheit passieren. Das ist ja irgendwo leider, also irgendwo gehört es auch schon ein bisschen mit dazu. Und ich habe so das Gefühl, auch so dieses, also das ist halt super ätzend natürlich. Also das ist total schrecklich. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich als Israeli einfach dran, oder? Dass es immer mal sein kann, dass die, dass der Alarm losgeht, dass du im Bunker fliehen musst, dass der Iron, dass du diese Iron Dome, dass du das siehst, wie der Iron Dome halt diese Raketen abfängt und so weiter.
Genau.
Also ich finde, das ist halt, das ist unvorstellbar für mich. So, dass man das einfach als Teil der Normalität mittlerweile wahrscheinlich so wahrnimmt.
Ja, es ist voll abgefahren, aber wirklich viele Israelis haben sich, besonders die, die eher im Südteil Israels wohnen, also um den Gazastreifen herum.
Ja, das sind so in den Sderot, Städten, Ashkelon.
Sderot, Ashkelon, Ashdod. Du hast du Leute, also deren Wohnungen nach Süden gehen, die können teilweise von ihrer Terrasse beobachten, wie Raketen aus Gaza halt abgeschossen werden und wie dann eine Antirakete vom Iron Dome oder von einem anderen System dann aus Israel in dieselbe Richtung, also geschossen wird, um diese Rakete in der Luft abzufangen. Mhm. Und dann in der Mitte siehst du dann halt so einen Clash und dann explodiert.
Ja.
Und das kannst du alles mit deinen eigenen Augen nachvollziehen. Also so ein bisschen Star Wars-Feeling, also vollkommen surrealistisch.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich glaube, dass diese Normalität, die du angesprochen hast, dass du in Israel so ein bisschen ein Stück weit normales Leben größtenteils weiterleben kannst, selbst wenn irgendwie, wenn es Raketenalarm gibt, das kommt, weil man die Sirenen hat und das kommt, weil Israel halt wirklich sehr viel Geld, Zeit, Mühe und Schweiß in diese Anti-Raketensysteme investiert hat, weißt du, das ist alles jahrelang und sehr, sehr viel Geld, weißt du, und das alles
man könnte es auch so viel, für so viel sinnvollere Sachen
investieren. Ja klar, aber was hast du für eine Wahl?
Ja, nee, das ist ja das Problem, dieser Zwang, sich halt wehren zu müssen, obwohl man keiner Bock drauf hat auf diesen Scheiß.
Ja.
Also Ben hat das neulich mal so zusammengefasst, wenn der islamische Dschihad oder die anderen Dulis halt ihre Raketen abfeuern, kostet die eine Rakete, kostet, keine Ahnung, $50. Aber der Iron Dome kostet einmal Raketen abwehren $50,000 oder noch mehr. So im Verhältnis gesehen sozusagen.
Absolut.
Und ich hatte ja auch so Videos gesehen, wo halt, und ich glaube, du hattest das auch nochmal, wie auf Insta nochmal gepostet, heute oder in den letzten Tagen, wenn man, dass eine Rakete zum Beispiel, also erstmal gehen ja auch viele Raketen im Gazastreifen runter.
Ja.
Also so ein Video, die ich gesehen habe, auf dieser Jewish Lives Matter Instagram-Seite, wo halt wirklich so Kinder im Gazastreifen das feiern, wenn da halt diese Raketen abgefeuert werden. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent dieser Raketen explodieren schon im Gazastreifen oder kommen wieder runter.
Um die 20 bis 25 Prozent.
Ja, genau.
Die ballern auf sich selber, also genau. So krass.
Und jetzt vor kurzem durch eine Rakete sind doch auch palästinensische Arbeiter gestorben oder schwer verletzt worden.
Naja, also erstmal, die haben ungefähr 20-25% der Raketen sind im Gazastreifen selbst niedergefallen, Also so Fehlzündungen, wenn du so willst.
Ja.
Und dann hast du eine Rakete tatsächlich, die in Israel gelandet ist und ich glaube, 1 oder 2, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es am Ende 2 waren. Einer war schwer verletzt, ich hoffe, er hat überlebt. Aber ein palästinensischer Arbeiter, der aus Gaza nach Israel gekommen ist, um hier zu arbeiten, den hat eine Rakete erwischt. Ja, das musst du dir mal vorstellen.
Krass,
hat,
ne?
Da haben die, ein Teil der Raketen fliegt überhaupt nicht über die Grenze, der landet im eigenen Gebiet.
Ja.
Und die Raketen, die rüber auch nach Israel kommen, nicht nur, dass die größtenteils vom Iron Dome abgefangen werden, die durchsickern, erwischen dann auch noch palästinensische Arbeit. Also im Endeffekt fragst du dich, what the fuck?
Ja.
Wofür macht ihr diesen Scheiß, ja? So viel Zeit, so viel Energie, so viel Schwachsinn dahinter. Und das Traurige ist, wie du selber gesagt hast, dass Kinder am Straßenrand in Gaza teilweise klatschen und feiern und denken, dass das Richtige ist und dass das cool ist und dass das die wahren Männer sind, ne, die irgendwas anscheinend verteidigen. Aber es ist ein Riesenschwachsinn, weil niemand hier in Israel hat irgendein Interesse an Gaza.
Ja.
Die könnten von heute auf morgen Switch machen und Gaza jetzt komplett zu einem Singapur machen, wo die jetzt anfangen, dort Industrie aufzubauen. Mhm. Und glaub mir, Israel würde das nur begrüßen, wenn die dort diesen Weg gehen würden. Dasselbe übrigens im Libanon. Ich meine, warum muss der Libanon seit fucking 50 Jahren, sind die dort im Zivilkrieg? Die kloppen sich dort die Birnen ein. Sunniten, Schiiten, Christen, Drusen, alle gegen alle und jeder gegen jeden. Und am Ende hast du dort eine Hisbollah-Organisation im Libanon, die vom Iran natürlich komplett gepusht wird und aufgebaut wurde, die dort eigentlich der starke Mann ist. Und die halt eigentlich, diese Organisation halt das Problem ist in diesem Land. Weil wenn die Hisbollah fallen würde, ich könnte mir vorstellen, Israel und Libanon im Frieden. Und dann stell dir vor, du würdest hier so Beirut Schiffe haben, die aus Beirut nach Haifa und aus Haifa nach Tel Aviv. Und wer weiß, eines Tages vielleicht sogar nach Gaza weiter.
Ja.
Und dann könntest du so Mittelmeertourismus haben zwischen diesen Orten, weißt du, zwischen Israel, Gaza, Libanon. Warum nicht? Die Leute würden es feiern,
weißt du? Es wäre geil. Aber vielleicht, wer weiß, irgendwann in ferner Zukunft ist es ja, also es wird ja schon durch die Abraham Accords wird ja schon der Grundstock gelegt eigentlich. Bist du da so, hast du da vielleicht so ein Update? Du bist ja wirklich da auch viel hinter den Kulissen da am Machen mit deinen marokkanischen Kollegen und du warst ja in Abu Dhabi, haben wir ja das letzte Mal schon gemacht. Wer das alles nochmal nachlesen will, soll dein Buch Shalom Habibi lesen. Aber gibt's da so ein Update gerade?
Ja, also erstmal
dieses Iran-Saudi-Arabien-Abkommen gerade, hat das irgendeinen Impact?
Also generell erstmal Israel hat es wirklich geschafft in den letzten 10, 20 Jahren, darüber habe ich im Shalom Habib geschrieben, aber jetzt in letzter Zeit auch immer mehr in den letzten Jahren eine wirkliche Freundschaft aufzubauen, insbesondere zu den Marokkanern, zu den Emiratis, zu den Bahrainis, aber auch zu den Aserbaidschanis, zu den Kurden. Auch die Türken,
will ich gleich nochmal ansprechen.
Auch die Türken sind mittlerweile besser mit Israel, weil Erdogan hat irgendwann, ich würde jetzt sagen, er ist erwachsen geworden, hat gemerkt, Israel in dieser Region lieber als Freund haben als Feind, das hilft ihm, weil er braucht irgendwie Tourismus und Energie und alle möglichen Dinge, wo Israel ihm nützlich ist.
Sie waren auch gerade da und haben bei dem Erdbeben auch geholfen, ne?
Und also Israel war die zweitgrößte Delegation, die alle möglichen Rettungskräfte geschickt hat.
Ja.
Die zweitgrößte Delegation von der Welt, die in die Türkei geschickt wurde, nach Aserbaidschan. Das musst du dir mal vorstellen, ja?
Ja.
Ich glaube, das haben die Türken dort, das haben die schon mitbekommen, das wissen die zu schätzen. Aber generell ist noch mehr drin. Das heißt, Israel guckt natürlich nach Saudi-Arabien und hofft, dass eines Tages auch mit Saudi-Arabien man den Durchbruch schafft, dass es einen Friedensvertrag geben wird. Und was du kurz angesprochen hattest, Saudi-Arabien und Iran, schau, das ist natürlich, die stehen sich, die hassen sich. Ja, das ist die sunnitische Hochburg, die andere ist die schiitische Hochburg.
Ich würde auch sagen, das ist der eigentliche Nahostkonflikt, ne? Hatten wir auch schon mal.
Ja, das ist eine der großen Nahostkonflikte, weil alle Nahostkonflikte haben in der Regel mit Muslimen unter sich zu tun.
Ja,
weil der Nahe Osten ist größtenteils muslimisch. Wer denkt, dass Israel oder die Palästinenser dort eine zentrale Rolle spielen, der lebt in einem Film. Der hat irgendwie gar keine Ahnung von nichts. Ja.
Roger Waters denkt das zum Beispiel.
Ja, aber das ist, man sieht ja auch, was das für ein kranker Psychopath, Typ ist. Ja? Ja. Also ein Psychopath.
Genau.
Und das sind entweder Leute, die krank sind und psychopathisch drauf sind wie Roger Waters, oder das sind Leute, die einfach keine Ahnung haben.
Genau.
Und einfach nur daherlabern, Nahostkonflikt, Israel, wenn Israel Frieden schließt, dann wird es dort ruhig und so ein Scheiß. Ja. Aber zurück zu den Saudis und den Iranern, im Endeffekt verstehen die Saudis, sind ja pragmatisch, dass die Amerikaner vielleicht nicht sofort zur Stelle sein werden, wenn irgendwie es zum Konflikt kommen sollte zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, den Mullahs, ne?
Ja.
Und deswegen müssen die Saudis gucken, wie sie irgendwie so balancieren, ne? Dass die irgendwie pragmatisch sich auch mit ihrem ärgsten Widersacher und Feind irgendwie verständigen, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ne? Damit da irgendwie, weil die Saudis sind schwächer als die Mullahs. Die Mullahs,
so?
Ja klar, die Mullahs haben die Revolutionsgarden aufgestellt. Diese Revolutionsgarden, das ist eine Kraft, die in der gesamten Region irgendwie für Instabilität sorgt und ganze Gebiete und Staaten unterwandert.
Mhm.
Und das wissen die Saudis natürlich, ne? Davor haben die ein bisschen Panik, nehme ich an. Und die brauchen ein starkes Amerika hinter sich und die brauchen auch ein starkes Israel hinter sich und das kommt in der Regel zusammen.
Mhm. Aber hinter den Kulissen wird ja eh schon lange zwischen Saudis und Israelis wahrscheinlich oder seit einiger Zeit schon auch viel gemacht und getan, oder? Aber was meinst du, was fehlt noch so, dass sie es öffentlich machen? Dass sie sagen, wir schließen uns den Abraham Accords jetzt an, wir arbeiten, wir machen diplomatische Verträge, wir kooperieren auch offen miteinander. Was meinst du, was fehlt da noch? Warum passiert es noch nicht?
Na, ich glaube, bei den Saudis, eine der Dinge ist tatsächlich, dass die Palästinenser eigentlich kaum jemanden jucken in der Region.
Nee, oder?
Aber die Saudis sehen sich halt irgendwo als arabische Führungsnation, auch als muslimisch, als sunnitisch-muslimische Führungsnation. Das sehen die Türken natürlich anders, ja.
Ja.
Aber so, das ist so der Konkurrenzkampf innerhalb der Sunniten.
Mhm.
Aber in der arabischen Welt, die Türken sind ja Türken und keine Araber, aber in der arabischen Welt sind die zwei größten arabischen Staaten, die sich so als Chefs sehen. Das sind die Ägypter und das sind die Saudis. Und beide dieser Staaten haben natürlich auch irgendwo das Gefühl, dass die Palästinenser Teil von ihren Leuten sind und sie haben Interesse, dass irgendwie der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern irgendwie wieder aufgenommen wird und dass sich da etwas entwickelt. Ja, also ist das da in die richtige
Richtung? Ist das wirklich dein Interesse? Also weil eigentlich ging es ja früher
nur.
Zumindest sagen sie es. Früher ging es ja eigentlich nur um den geschlossenen Boykott und eigentlich muss Israel weg. So, das hat sich ja auch geändert so in den letzten Jahren. Zwischen Ägypten und Jordanien gibt es ja eh schon länger Friedensverträge.
Ja.
Aber meinst du, das ist so das letzte Hindernis, dass die Saudis das noch nicht öffentlich machen können? So, dass
ich glaube, sie wollen Goodwill sehen. Mhm. Ich glaube das wirklich, dass wenn es hier irgendwie friedlicher zugehen sollte, dann werden die sich lockerer fühlen.
Mhm.
Weil das ist ein bisschen widersprüchlich, was ich sagen werde. Weil einerseits wollen die Saudis, so wie andere arabische Staaten, dass das Volk hinter ihren Entscheidungen steht, sage ich jetzt mal. Und ein Großteil des Volkes dort, du weißt, die sind über Jahrzehnte lang indoktriniert worden mit gefährlichem Halbwissen.
Ja.
Ne? Und die haben ja keine Ahnung, was wirklich passiert. Aber all die ganzen YouTube und alle möglichen Terrororganisationen, die alle möglichen komischen Videos von toten Palästinensern, und das wird dann natürlich immer den Juden in die Schuhe geschoben und so weiter und so fort.
Genau.
Kennst ja, ne? Aber andererseits sind die Führungspersonen in diesen autokratischen Staaten, auch Saudi-Arabien, die können eigentlich machen, was sie wollen.
Mhm.
Die haben, das ist ja keine Demokratie, wo du irgendwie jetzt Volksabstimmung oder Regierung oder was auch immer. Wenn der Chef in Saudi-Arabien, also Bin Salman, wenn der entscheidet, morgen ist Frieden mit Israel, dann ist morgen Frieden mit Israel, fertig.
Ja, ja.
Und die können denen alle den Buckel runterrutschen. Dort wird es auch keine Aufstände geben, weil die auch wissen, wie die mit Aufständen umgehen. Ne?
Ja.
Also es ist kann sein, dass die Amerikaner hier vielleicht ein Stück weit noch, und ich glaube, das machen die auch, dass da ein Stück weit noch Druck, dass man jetzt wirklich mal was macht.
Mhm.
Ich weiß, dass Netanyahu und Israel da großes Interesse dran haben. Wenn die Saudis mit Israel Frieden schließen, dann bleibt eigentlich kaum noch ein arabisches Land, was mit Israel nicht wirklich im Frieden steht. Ja? Das sind immer mehr.
Mhm.
Die einzigen, die halt noch wirklich knallhart sind heute, sind Libanon, Syrien, die Palästinenser. Das ist dieses Dreieck, was auch sehr stark unter dem Einfluss der Mullahs im Iran steht.
Ja, genau. Das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. Wenn das Mullah-Regime fällt, dann wird sich so vieles zum Besseren ändern. Und zwar natürlich hier in der MENA-Region, aber eigentlich auch in anderen Ländern. Also es wird so viel.
Ja, vor allem im Iran selbst.
Und ja, im Iran natürlich selbst. Sowieso.
Die hängen da jeden Tag irgendwelche Leute.
Ja, ja.
Die richten die da hin. Ne? Da werden Leute an irgendwelchen Krähen aufgehangen. Frauen werden dort vergewaltigt in irgendwelchen Kerkern.
Ja,
Männer werden dort hingerichtet. Also es ist richtig übel, was da passiert.
Ja, ich weiß, aber ein Freund von mir, der Badia, der war auch im März vor deinem Podcast und der ist ja sehr, sehr optimistisch. Ich finde das ja eigentlich immer schön, diesen diesen Kontrast zum deutschen Pessimismus. Er sagt zwei Jahre. Er gibt dem Mullah-Regime noch zwei Jahre.
Ja, ich wünschte, er hätte recht. Aber du weißt, die Mullahs haben sich jetzt, seit 1979 sind die dort an der Macht. Mhm. Und das sind jetzt mittlerweile 44 Jahre oder was.
Ja.
Und Khomeini wurde durch Khamenei abgewechselt. Und jetzt irgendwann kommt dann irgendein noch so ein Hardliner nach Khamenei, wer auch immer es sein wird. Und die Revolutionsgarden sind so stark dort positioniert im Land. Du weißt, es geht den Leuten ja in dieser Region in erster Linie um Islam und um Macht.
Genau.
Und die sind einerseits wirklich radikal in ihrer islamischen Weltanschauung. Mhm. Das heißt, es gibt da nichts, keine Moderaten unter diesen, in der Regel. Und dann hast du halt den Willen, die Macht beizubehalten. Mhm. Und bist halt nicht bereit zu teilen oder abzugeben oder irgendwas zu reformieren.
Ja.
Und selbst angenommen, sie würden sagen, sie wollen jetzt Reform, wäre Quatsch. Das wäre eine Riesenlüge. Ich glaube, du kannst so ein Regime nicht reformieren.
Nö, das geht natürlich nicht. Nein, genau. Es gibt halt Diktaturen, es gibt halt Regime, die kannst du von innen heraus nicht reformieren. Beim Nationalsozialismus so, im Stalinismus so, und das ist natürlich in so einem terroristischen Regime wie im Iran genauso. Ich würde eigentlich, jetzt guck mal, sind wir doch schon ganz schön dabei. Das war gut.
Ja.
Gut losgelegt, Aro. Ja, nachdem ehrlich? Ich mich auch so langsam gefangen hatte, nachdem
ich habe
noch, ich habe noch ein, zwei Fragen und dann kommen wir zum Ende.
Ja, hau raus.
Und zwar einmal, das würde mich nämlich interessieren, weil. Wie ist das mit den Kurden? Die sind ja auch irgendwo ein nicht so vernachlässigender Faktor hier im Nahen Osten, im Middle East. So, die Kurden, das kurdische Gebiet erstreckt sich ja wirklich Türkei, Syrien, Irak, auch Iran gibt es ja Kurden.
Absolut.
So, da kenne ich mich relativ wenig mit aus, mit den Kurden. So, also, da kriegt man, hat natürlich so Kram wie Rojava und so weiter mitbekommen und auch die JPG, die halt ja sehr militant und heldenhaft gegen den IS gekämpft haben. Aber wie ist das Verhältnis der Israelis zu den Kurden oder umgekehrt? Also ich weiß, Netanjahu hat mal dieses Referendum unterstützt, was die Kurden mal gemacht haben vor ein paar Jahren.
Ja, und es 2019.
Ich glaube, so in dem Zeitraum war es. Und es gibt viele, also ich habe das öfter mal gesehen auf kurdischen Demos, dass auch Israel-Flaggen gezeigt wurden und da gab es nicht auf die Schnauze. So, oder auch umgekehrt, auf pro-israelischen Demos war auch mal eine Kurdistan-Flagge mit dabei.
Ja.
Aber auch die kurdische Gesellschaft ist ja nicht homogen. Also ich habe vorhin bei dir im Bücherregal ein Buch von Öcalan entdeckt. Öcalan, PKK. Ich weiß, früher war das ein Stalinist, wahrscheinlich kein Freund Israels. Heute ist er irgendwie so ein ganz verwirrter Öko-Anarchist oder sowas. aber es gibt schon so auch kurdische Fraktionen, die mit der Hamas sympathisieren, aber es gibt kurdische Fraktionen, die auch mit Israel sympathisieren.
Ja, du hast es jetzt schon gut zusammengefasst. Also
okay.
Es gibt, ja, unter den Kurden sind ja irgendwie um die 40 Millionen, die jetzt irgendwie zwischen Osttürkei, beziehungsweise irgendwo im Zentrum der Türkei geht es schon los, deren Gebiete, bis hin zum Westteil des Iran.
Ja.
Und das sind Kurden, die halt eigentlich 40 Millionen Menschen, die eine ethnische Gruppe darstellen, vielleicht die größte ethnische Gruppe in der gesamten Region, die keinen eigenen souveränen Staat hat. Und das ist einfach wirklich für mich auch krank, dass man in Deutschland oft den Blick immer nur auf Israel und die Palästinenser gerichtet hat, sich anscheinend riesige Sorgen um die Palästinenser macht und warum haben die nicht ihren Staat, aber eigentlich niemand sich wirklich für die Kurden wirklich interessiert.
Ja.
Die Kurden haben zum ersten Mal wirklich, ich sag jetzt mal auf der Weltbühne, haben sie Interesse, kam Interesse, weil sie den IS bekämpft haben. Ja?
Genau.
Also so nützlicher Freund, aber mehr stand da irgendwie nicht wirklich dahinter.
Ja.
Und es gibt unter den Kurden, wie du selber gesagt hast, gibt es diejenigen, die halt eher so mit Radikal-Islamismus und Terror und so und das ist natürlich bitter, leider.
Mhm.
Aber es gibt zum Glück auch sehr viele Kurden, besonders auch im Irak und in Syrien auch, aber auch im Iran, die sehr positiv, sehr moderat, sehr westlich eingestellt sind und die Israel nicht als Feind, sondern als Freund sehen. Und es gibt da natürlich auch sehr viele Beziehungen zwischen Juden und Kurden und zwischen Israel und den Kurden.
Mhm.
Und das sind positive Beziehungen und für mich, ich habe darüber auch schon mehrmals Kolumnen geschrieben und auch in Büchern drüber geschrieben, für mich wäre es persönlich das absolut Richtige, aus mehreren Gründen, dass es in Kurdistan gibt im Nahen Osten.
Ja.
Erstmal, weil ich es richtig finde, dass diese 40 Millionen ihren eigenen Staat bekommen oder zumindest Teile von ihnen.
Ja.
Andererseits wäre es strategisch das Richtige, dass inmitten dieser arabisch und sunnitisch, schiitischen und diesen ganzen Konfliktherden in der Mitte vielleicht noch ein anderer, so ein bisschen so ein Gamechanger reinkommt, der kurdisch ist. Das wäre dann so ein bisschen so wie Israel, der wieder was anderes ist. Und wenn du mehrere andere hast, dann könnte das so ein bisschen diesen Konfliktfluss brechen, wie zum Beispiel zwischen Iran, Irak, Syrien und Libanon, herrschen ja eigentlich die Mullahs.
Mhm.
Und wenn du dann in der Mitte die Kurden hättest und die diese Linie brechen würden, dann wäre das für alle eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn du mich fragst. Bis auf die Terroristen.
Ja. Aber das ist halt, wie utopisch ist das? Ein eigener Staat Kurdistan? Eigentlich, das sieht doch nicht danach aus, als ob das mal irgendwann passiert, oder?
Du, also erstmal Autonomie im Irak haben sie ja, ne? Also so der Nordirak. Im Osten der Türkei, glaube ich, wird nichts draus. Mhm. Im Westen des Iran wahrscheinlich auch nicht.
Mhm.
Nordsyrien, je nachdem, wie es weitergeht, auch mit Assad, der wird ja auch irgendwann mal abgelöst und was dort passiert. Aber ich wünsche es mir für die Kurden. Also ich mag die, ich bin ein großer Freund der Kurden.
Mhm.
Ich habe sogar selber auch zwei angeheiratete Onkel, die kurdisch sind. Also zwei meiner Tanten haben mit Kurden geheiratet.
Mhm.
Deswegen habe ich da auch nochmal irgendwie einen familiären Bezug, so wie beim Tagebuch aus Cherson.
Du bist wirklich,
wo ich
du bist so
familiär mit den Ukrainern verwandt.
Du bist so, also aber du hast mehr Multikultur in dir drin als mein ganzer Leipziger Woker-Westen.
Ja, vollkommen hängen geblieben, ja. Also irgendwie mit allen Konfliktherden, irgendwie habe ich einen familiären Bezug. Aber die Welt ist ja mittlerweile auch ein Dorf, oder?
Oh, kann man so sagen.
Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich, oder? So langsam.
Ich bin bei dir.
Es riecht nämlich auch schon so richtig fantastisch.
Ja?
Jetzt hier, es riecht schon gut nach.
Du hast Hunger.
Jetzt habe ich langsam ein bisschen Hunger. Ich habe sehr, sehr gut gefrühstückt. Das israelische Frühstück ist der Wahnsinn. Ich bin ja auf diesen deutschen Hotelfraß gewöhnt. Ja, das ist auch okay, aber ich esse es halt sehr oft. So, und dieses israelische Frühstück. Und es gibt auch jeden Tag irgendwie noch ein bisschen was anderes.
Ja.
Es gibt die Standards, aber es gibt auch jeden Tag was anderes. Gestern gab's, heute gab's die klassische Shakshuka, die ich auch kenne, mit Tomate.
Ja.
Und gestern gab's irgendeine andere Shakshuka mit, was weiß ich, was das war, so. Sah so nach grauer Pampe aus, aber total lecker.
Ja, cool.
Was auch immer das war, irgendwo auch so Shakshuka, aber mit irgendwas anderem.
Du, Urlaub in einem neuen Land muss auch irgendwie kulinarisch immer passen.
Boah, das ist so geil, auf jeden Fall das Essen.
Super, freue mich sehr.
Nur die alte Frage, welcher Falafel oder welcher Hummus ist besser, der arabische oder der israelische? Vielleicht ist das auch der eigentliche Nahostkonflikt.
Ja, schau, also kulinarisch, glaube ich, verstehen sich Juden und Araber und so, verstehen sich sehr gut. Weil vom Touch her ist vieles ähnlich.
Mhm, klar.
Und oftmals mittlerweile, wenn ich hier so als Außenstehender, manchmal kannst du auch nicht wirklich unterscheiden.
Mhm.
Wer ist jetzt Araber, wer ist jetzt Jude, wer ist Israeli, wer ist Palästinenser, die ähneln sich teilweise sehr. Aber kulinarisch sind wir da wirklich auf einer Wellenlänge, das passt schon.
Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere kulinarische Erfahrungen, die ich machen werde in den Tagen, die ich noch hier bin. Bis Dienstag noch.
Super, genieß die Zeit.
Und dann fliege ich zurück.
Das ist die Hauptsache. Und komm wieder.
Ich komme auf jeden Fall wieder, Aro, auf jeden Fall. Und auch gerne dich besuchen, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist,
eingeladen.
Bist du auch natürlich wie immer bei mir herzlich eingeladen.
Freue mich drauf.
Und damit sag mal jetzt schon Shabbat Shalom, jetzt Freitag,
ja,
später Nachmittag, früher Abend.
Shabbat Shalom. Passt perfekt.
Dann beenden wir das damit. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, mein Lieber.